als ich nach dem ersten Mal abends nach Hause kam, hat die mich nicht ausgemeckert oder nur im Moralprint. Die hat sich mit mir hingesetzt und wollte einfach nur kurz wissen, wie es war. Ja? Und das finde ich so toll. Ja? Also überhaupt, dass meine Mutter ihr Kind nachts mit dem Rollstuhl auf dem Kudamm lässt, wäre bei meinen Mitschülern undenkbar gewesen.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Hier reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Kurzer Disclaimer. Ich möchte mich nochmal bei Steven entschuldigen. Ich hatte davor extra gefragt, welche Pronomen verwendet werden sollen, weil Steven genderfluid ist. Und da meinte Steven, dass Steven keine benutzt. Und das ist im Laufe der Folge dann, habe ich Steven dann misgendert und dafür möchte ich mich entschuldigen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem klassischen Format Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Heute live vom Fachtag der Stiftung Aufarbeitung SED-Diktatur, Umgang mit Behinderung nach 1945 in Ost und West. Und weil das Thema so gut zu uns passt, bin ich heute hier und habe zwei tolle Gäste da, die beim Fachtag teilnehmen, Inputs geben. Und wir werden heute darüber diskutieren, wie ist eigentlich deren Perspektive auf die Einheit aus ihrer eigenen Sicht. Meine Interviewpartner sind zum einen Martin Theben, Rechtsanwalt.
Hallo, guten Tag.
Und einmal Steven Solbrick. Das ist ein bisschen komplizierter. Er ist Künstler. Er arbeitet an der Schnittstelle zu Wissenschaft und Künstlerischem in dem Bereich Disability Arts. Genau, dankeschön. Er ist 1984 in der DDR geboren. Er ist weiß, non-binär, queer und behindert. Er hat eine Ausbildung in einer Behinderteneinrichtung mit Internatsunterbringung gemacht. Gerade arbeitet Steven zu einer künstlerischen Recherche zu Behindertenkultur in der DDR. Und Solbrick versteht den Zugang nicht als Norm, sondern als Haltung und gesellschaftliche Aufgabe. Habe ich zumindest recherchiert? Hallo, hallo Steven. So, und Martin ist 1969 in West-Berlin geboren. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Erst war er auf einer Sonderschule, bevor er als einer der Ersten auf ein Gymnasium wechselte. Er ist Chronist und Historiker der Behindertenrechtsbewegung und sein Ziel ist es, Transparenz und Ehrlichkeit in der Behindertenrechtsbewegung zu schaffen. Habe ich das so richtig zitiert?
Aha, ja. Ja. Aber dem will ich nur bekannt werden, um Mandanten zu bekommen.
Ich sehe schon, mein erster Gast war Gregor Gysi und ich sehe da einen ähnlichen Zungenschlag auf jeden Fall. Wir fangen immer an mit Tops und Flops. Also nee, nur Tops, weil wir wollen ja positiv und mal zurückhaltend sein in diesem Podcast. Was waren denn diese Woche so eure Tops? Das kann persönlich oder politisch sein oder im Aktivismus. Habt ihr da etwas, was euch spontan einfällt?
Weiß ich nicht, Friedrich Merz, der erst im zweiten Wahlgang gewählt worden ist. Also persönlich, ja, ich habe auch Zeit mit meinen Kindern verbringen können.
Das ist wunderschön.
Und das war schon top. Ja, und dass ich aber auch hier sein darf, in schönen Erfurt mal wieder und nicht nur beim Bundesarbeitsgericht, sondern, wo ich auch nur einmal war, sondern hier bei dieser tollen Tagung und jetzt diesen tollen Podcast machen kann.
Ja, toll, da freue ich mich auf jeden Fall auch. Bist du deinem Aktivismus öfter in Thüringen schon gewesen oder ist das für dich als Berliner auch Neuland eigentlich?
Das ist wirklich Neuland, hier.
Ja, Steven, wie sieht's bei dir aus? Hast du?
Ja, ich habe auch eine sehr anstrengende Woche und Akquisewoche, weil aufgrund der Kürzungen, also der Inklusions- und Diversitätskürzungen vieler Bundesländer im Kulturbereich natürlich jetzt einiges in Trubel ist. Jetzt gerade irgendwie so eine Woche, wo sich so ein bisschen Sachen Perspektiven aufmachen, auch für mich so mehrere Jobs gerade sich wieder verfestigen und Perspektiven haben, so dass ich jetzt ein bisschen mehr Freiheit auch gerade habe. Und tatsächlich einer dieser Tops, diese Fachtagung tatsächlich ist, die ja sehr außergewöhnlich ist, verbunden halt einfach dich und den Podcast kennenzulernen. Also ich wollte jetzt gar nicht auf die Bundesebene gehen und auf die Bundespolitik. Das, wenn wir da jetzt Tops im Flaps.
Wir wollen ja daher da Abendessen.
Ja, genau. Stimmt, und wir haben ja auch nur ein Stündchen Zeit. Dann gehen wir gleich zur nächsten Kategorie und das ist das Mauergeflüster. Und bei dem hol ich euch jetzt erstmal von der Mauer ab sozusagen und gebe euch kleine Basisfacts an die ZuhörerInnen. Also in Deutschland gibt es 7,8 Millionen Menschen mit Schwerbehinderungen. Das sind etwa 9,4% der Bevölkerung. 45% der schwerbehinderten Menschen sind 65 Jahre oder älter. 1,2 Millionen sind auf dem ersten Arbeitsmarkt. Arbeitgeber ab 20 Beschäftigten müssen mindestens 5% ihrer Stellen an Menschen mit Behinderung vergeben. Sonst drohen Strafzahlungen. Beschäftigungsquote liegt gerade bei so 4,7%. Wie wir das nachher sehen, können wir nochmal diskutieren, ob das wirklich so ist. Dann haben wir noch Fakten zur DDR. DDR propagierte offiziell die Gleichstellung aller BürgerInnen. Lücken mal wieder zwischen Realität und Anspruch. Das hatten wir in diesem Podcast ja schon ein paar Mal. Menschen mit Behinderung waren oft ausgegrenzt und bevormundet. In der DDR stand die Integration in den Arbeitsmarkt im Fokus. Das haben wir auch schon bei verschiedenen anderen Gruppen gehört in anderen Folgen. Und wer das nicht konnte, wurde in Pflege- und Heimeinrichtungen untergebracht, also exkludiert aus der Gesellschaft. Kinder wurden nach der Diagnostik meist auf Sonderschulen geschickt. Da stand dann so dieses, ja, so ein Marker, ich mag das gar nicht sagen, ein Marker von schulbildungsunfähig dran. Bekamen nur lebenspraktische Förderung, also nicht wirklich eine Bildung, um sich überhaupt integrieren zu können oder inkludieren zu können. Es gab kaum starke Selbstvertretungsorganisationen in der DDR, war natürlich in keinem Bereich gewünscht. 1980 gab es Verordnungen, um Teilhabe zu verbessern, waren aber schlecht umgesetzt, bis gar nicht. Aufklärungskampagnen waren oft selbst ableistisch. Und nach der Wende wurden mehr Gesetze und Strukturen aus dem Westen übernommen, was den DDR-Blick auflöste. Gucken wir uns kurz die BRD an. Nach dem Zweiten Weltkrieg konzentrierte sich die Behindertenpolitik vor allem auf Kriegs- und Arbeitsverletzte. Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit war auch hier im Zentrum, zum Beispiel mit dem Schwerbehindertengesetz 1953. In den 60ern kam dann die Unterstützung langsam zu einem Rechtsanspruch. Das war am Ende das Bundessozialhilfegesetz von 1962, was bis 1974 finalisiert wurde. Bis zu den 70er Jahren gab es eine Fürsorge und Ausgliederung in Sonderstrukturen, da ähneln sich beide. Und ab den 70er organisierten sich Menschen mit Behinderung zum Beispiel im Krüppeltribunal, um Diskriminierung öffentlich zu machen. Und dann gucken wir so nach der Wende, da ging es gesetzlich ganz schön Knall auf Fall los. 1994 Benachteiligungsverbot, 2002 Behindertengleichstellungsgesetz, dann kam 2006 das Gleichbehandlungsgesetz und 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention. Das sind jetzt viele Informationen gewesen, aber dann können wir uns erstmal so auf einem Level bewegen, wie ist das denn passiert? Und habt ihr jetzt aus eurer Erfahrung, manchmal recherchiert man, wenn man ein bisschen fachfremd ist und hat dann nicht vielleicht ganz sauber alle Informationen. Habt ihr irgendwas gefunden, was euch aufgestoßen ist?
Lassen Sie mich Folgendes klarstellen. Das Krüppeltribunal. Es gab ein Krüppeltribunal, das war die Abschlussveranstaltung im UNO-Jahr der Behinderten 1981. Das internationale Jahr, das gab es auch in der DDR, da hieß das Jahr der Geschädigten. Der Anfang war das Krüppeltribunal. Es gab aber sogenannte Krüppelgruppen, die dann das ohne ja die Proteste auch vorbereitet haben. Die gab es vorher schon. Es gab ein Initialereignis, würde ich mal so sagen, in der Bundesrepublik. Das war 1980. Am 8. Mai war das, glaube ich, sogar. Gab es eine große Demo. Und zwar gab es damals ein sehr aufsehenerregendes Urteil eines Landgerichts in Frankfurt, die einer Dame, die im Urlaub auf Behinderte gestoßen ist, Entschädigung zugesprochen hat, und zwar eben wegen dieser Behinderten dort. Und der Duktus dieses Urteils erinnerte dann doch auch eher so an Sprache des Dritten Reichs. Außerdem ging man da auch von Fake News aus, würde man heute sagen. Das wurde jetzt zu verdient. Aber das war so die Initialzündung, ja. Und wie gesagt, also Krüppelgruppen kam es vorher, Krüppeltribunal war ein Ereignis.
Interessant. Danke für das Abholen. Dann gehen wir erstmal, bevor wir auf dieses ganz Aktivistische reingehen, gehen wir erstmal auf eure biografischen Geschichten ein. Wie habt ihr eure Kindheit und Jugend mit Behinderungen in eurem jeweiligen System, also du hast es ja nur 6 Jahre mitbekommen, ne? Also soweit du dich dran erinnern kannst oder allgemein in deiner Jugend, erlebt. Welche prägenden Erinnerungen verbindest du mit deiner Jugend? Und
ich hänge gerade noch ganz kurz an diesem, also diesem geschichtlichen Moment der Krüppelbewegungen, ne, auch dieser Verdienste für, also die feministische Strömung, die Krüppelfrauen,
ja,
so, die dann einfach, also oftmals auch in diesen Diskursen einfach, und da wollte ich bloß ganz kurz einfach nur diesen,
fing da auch an,
ja, wollte ich bloß ganz kurz mal dem Raum geben, Zu deiner Frage, was bei mir wichtig ist, genau, es sind seit 6 Jahren, ich bin 84 geboren, da ist schon einiges, glaube ich, gesamtpolitisch hat einfach oder aus, also in der Ostpolitik oder so auch in den Bewegungen der Unterschied schon einiges passiert. Dennoch, mein Leben mit Behinderung in der DDR ist immer ein Leben des Kaschierens und des Normalisierens. Also es, du hattest es ja gerade vorhin schon gesagt, was die statisch verortete Umgang mit Behinderung halt einfach war, nämlich der Integration. Es geht darum, halt Menschen mit Behinderung so gut es geht, halt einfach, wenn sie halt nicht arbeitsfähig zu machen, weil sie das nicht sind, halt einfach auszusondern. Und so war halt in meiner Jugend das oftmals halt einfach so, es wurde nicht drüber gesprochen, also auch nicht in der Familie. Mhm. Gleichwohl ist aber irgendwie anzuerkennen. Also ich tatsächlich habe halt einfach noch den schwer beschädigten Ausweis bekommen. Und trotzdem, und das sind so, da ranken sich so Mythen innerhalb der Familie auch, weil ich glaube, es viel damit auch zu tun hat mit der eigenen Bewusstsein in der Familie. Wie wurde mit der DDR-Politik umgegangen? Und eine der großen Mythen und Erzählungen ist halt, dass meine Mutter sich damals sehr dafür eingesetzt hat, dass ich, obwohl ich diesen, die schwer beschädigten Ausweis bekommen habe, nicht in die Sonderschule zu kommen. Also einfach wirklich versucht, mich so normal zu möglich, also nicht auf diese, nicht bloß in der Sonderschule, aber auch diese ganzen Sondereinrichtungen, die es einfach da gab. Was auf einer gewissen Art und Weise ganz gut war, weil ich glaube halt einfach, das kannst du natürlich jetzt irgendwie nachher nochmal mal den holen, so in deiner Erfahrung, aber, und die späteren Erfahrungen, die ich dann gemacht habe, auf der anderen Seite natürlich, ich einfach überhaupt keinen Kontakt zu behinderten Menschen hatte. Also wir hatten in der Kleinstadt, aus der ich herkomme, gab es einen Schwerbehindertenverein, und der dann auch nach der Wende halt einfach sichtbarer geworden ist. Aber da waren halt einfach nur ältere Menschen drin. Also da war ich mit meinen 7 bis 10 Jahren halt einfach total fehl am Platz. Das konnte ich nicht an, ne? Und deswegen fehlten mir auch Vorbilder gelebter Behinderung in Ostdeutschland halt später. Mhm. Und es hat sehr lange gebraucht, um halt einfach diese Werdung und zum, also das Werden und das Merken, dass ich ein Teil, also das Behinderung als ein Teil meiner Identität ist.
Ich finde das so interessant, weil wenn ich mir das anhöre, was du erzählst, man kann da, wenn man das intersektional betrachtet, so absolute Parallelen ziehen, weil das ist das, was POCs auch, also Ossis of Color auch immer sagen. Wir waren vereinzelt, ne? Wir haben nicht miteinander gesprochen, selbst wenn wir wussten, da wohnt jemand gegenüber. Nee, man hat sich nicht zur größeren Zielscheibe gemacht. Ja. Das ist vielleicht nochmal anders, weil, also wir wurden, beide Gruppen wurden, glaube ich, aus diesem Normraum sozusagen verdrängt. Und später in den 90ern ist es ja auch noch so eine Schutzfunktion gewesen, sich nicht zusammenzurotten, ne? Aber so, ne, diese Erzählungen sind doch relativ ähnlich. Martin, du bist nochmal 20 Jahre älter. Wie war das denn bei dir damals?
Es gibt Parallelen, aber auch Unterschiede. Also ich will das mal an meiner Mutter festmachen, die alleinerziehend war, die ist jetzt vor kurzem mal gestorben, und ich schick mal vorweg, ich wäre auch nicht der ich bin ohne meine Mutter. Meine Mutter ist 41 geboren, ist also 69 so ein bisschen in diesem Geist auch dann Mutter geworden von Willy Brandts Regierungserklärung, wir wollen mehr Demokratie wagen. Und das war ja mal so ein Aufbruch, wo man von dieser Adenauer-Erhard 50er Jahre Zeit mal so wegkam, also diesen Muff, den ja die 68er dann etwas radikaler auch thematisiert haben. Meine Mutter hat in der Psychiatrie gearbeitet und hat da wohl auch ein bisschen versucht, Dinge zu verändern. Das habe ich noch nicht so genau herausgefunden, wie. Und in dem Geist bin ich auch ein bisschen erzogen worden. Der Unterschied ist, sie hat schon dafür gesorgt, dass ich auch ich bin schon auf eine Sonderschule gekommen, weil es einmal die Alternativen nicht gab, auch rechtlich nicht. Es war einfach rechtlich verboten. Und das hat sich ja nachher geändert. Aber sie hat trotzdem immer geguckt, dass ich mich nicht verstecke. Die hat mich auch nicht versteckt. Ich hatte guten Kontakt zu den nicht behinderten Kindern, weil auch die anderen Mütter, das war so alles eine Generation. Und deshalb hatte ich einerseits sowohl Kontakt zu den behinderten Mitschülern in meiner Schule oder vorher auch in der Kita. Andererseits aber den Kontakt zu den Kindern zumindest am Wochenende und Nachmittag. Natürlich war es schon so, obwohl der Kindergarten ein Steinwurf vor unserer Haustür war, bin ich mit dem Gittler-Taxe quer durch die Stadt zu beiden Kindergarten gegangen, der von der, so hieß sie damals, auf Spastikerhilfe betrieben wurde und deshalb auch ganz inklusiv Spastikerhilfe hielt. Und bin dann also früh morgens los und spät abends wieder nach Hause, aber und bei der Sonderschule. Bei der Sonderschule war es allerdings auch wieder interessant, weil das war eine Sonderschule, die aber im Gebäude einer normalen Grundschule untergebracht war. Oben waren die nicht behinderten Grundschüler und unten waren wir, Klassen für Körperbehinderte.
Also inklusive, exklusive.
Es gab aber zwei Schulhöfe. Okay. Das war ein Riesenakt, als man dann mal darüber diskutiert hat, ob man die Pause mal zusammen verbringen konnte, weil die anderen könnten uns ja umrennen. Ich meine, wir haben alle im Rollstuhl gesessen, aber ja. Anna, das war ein Riesenakt, aber es hatte trotzdem eben doch die Chance, die ich dann auch nützt habe, weil ich dann zum Beispiel oben mal Probeunterricht mal mitgemacht habe, dass es Berührungspunkte gab. Also da hatte ich Glück und ich hatte eben das Glück. Und insofern habe ich da meine Kindheit eigentlich wirklich als was sehr Positives erlebt, weil ich eben auch immer bestärkt wurde, steh zu deiner Behinderung, du musst die nicht verstecken. Und ich übersetze das jetzt mal so, finde ich, sei immer da, wo die Leute dich nicht erwarten.
Ich finde es spannend, dass du das so erlebt hast. Also ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Moment, halt einfach, um dann halt einfach damit rauszugehen. Ne?
Ja.
Hattest du das in der Schule auch? Also, ne, weil das, ich meine, das ist, glaube ich, zum einen spannend, weil das war ja viel, viel früher. Da hatten die Leute ja noch nicht diese Awareness sozusagen dafür. Und vielleicht sieht man da auch schon immer erst geht's ein paar Schritte voran mit den 68ern, dann gibt's wieder den Backlash und dann gehen wir wieder voran, der das immer so ein Hin und Her ist. Und dass du da vielleicht auch in eine gute Phase sozusagen auch geboren bist, ne? Und würdest du bei dir sagen, das war ja eine ganz andere Phase, als du in die Schule gekommen bist?
Bin zur Einheit, ne? 1990 eingeschult worden. Was natürlich irgendwie auch mega spannend ist. Also, und das auch, das hatte ich vielleicht auch ein Grund dafür, ist gerade, wenn merke ich im Gespräch, was wir einfach machen, was wir gerade führen, warum ich diese Recherche mache, weil ich merke halt einfach, dass mir halt einfach.
Erzähl nochmal von der Recherchekunst, damit die Leute wissen, worüber du sprichst.
Genau. Also, ich versuche aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive, mir die Kunst und Kultur, DDR-Kultur anzuschauen, wo Behinderung vorkommt, beziehungsweise ob es eigentlich behinderte Künstlerinnen gibt in der DDR und was das halt einfach in den Kunstwerken. Also ob das irgendwo zu finden ist oder ob es halt Quellen dazu halt gibt. Und ich merke halt, dass natürlich der biografische Anteil da ganz viel drin ist. Das haben wir letztes Jahr ein Stück, also so eine Kurzperformance dazu halt einfach angefangen, wo ich tatsächlich eine der wenigen Personen aus meinem Heimatort interviewt habe, einen älteren Mann, auch Autor, wo immer klar war, das ist der Mann mit der Behinderung. Also es wurde auf immer gesagt, also ich habe ein nicht behindertes Umfeld gehabt. Das war. Und den habe ich interviewt und der war total verdattert, dass ich ihn gefragt habe, dass ich ihn explizit zu seiner Behinderung frage, weil er einfach meint hatte, so, ich habe ja die ganze Zeit schon halt, also war jetzt nicht das große Problem, aber ich saß halt einfach da und dachte so, es gibt ja so Parallelen in dieser Biografie, die aber nicht ausgesprochen wurden, also auch nicht wahrgenommen wurden und wahrgenommen werden. Und in meiner Schulzeit war es halt, ich war halt unter nicht behinderten Menschen. Und am Anfang, ich habe auch solche Sprüche, also solche, ja doch, solche Sprüche schon so bekommen, von wegen, setz dich durch. Aber es war immer dieses, du musst dich durchsetzen, trotz der Behinderung.
Sehen ja jetzt Johann nicht, aber deine Behinderung ist ja vielleicht sogar auf den ersten Blick gar nicht jetzt so sichtbar wie meine. Also ich sitze im Rollstuhl. Und wie sind die Mitschüler, vor allem würde mich auch interessieren, ich sage jetzt sogar mein Frams, ja diese tradierten Rollenbilder einfach mehr, die Mitschülerinnen, wie sind die so mit dir eigentlich umgegangen?
Das ist eine große Ambivalenz, die sich bis heute übrigens auch noch durchzieht. Also das Ding ist halt einfach, also wenn ich die Hand in die Tasche stecke, sieht es keine Person. Aber der Moment ist, sobald ich sie halt rausnehme und Hand geben muss. Also schon alleine hat dieses Moment halt einfach.
Magst du das kurz erklären, weil die Leute hören dir nur zu.
Formal in diesem schwer beschädigten Ausweis steht eine Anomalie an der rechten Hand. Das bedeutet, und Zitat, mir fehlen halt 4 Finger und der Daumen ist angelegt. Das ist also eine sehr medizinisch-individualistische halt Beschreibung dafür. Darum bin ich dann mal so ein bisschen, was ist eine Hand? Wie gesagt, nochmal Verweis auf diese Performance, die ich gemacht habe. Was bedeutet das eigentlich? Aber das ist natürlich der Moment, da habe ich sie reingesteckt. Und das ist natürlich spätestens halt einfach bei diesem Moment halt einfach, wenn ich in der Schule jemanden halt einfach die Hand geben musste, dann hat das die verschreckt. Und dieser Irritationsmoment, das ist so spannend, wie was der Ableismus, was Körper, also Bilder machen mit Menschen. Und ich erinnere mich, ich bin sehr oft umgeschult worden, nicht weil es irgendwie so problematisch war, also nicht, also zum, in der Grundschule nicht problematisch war, aber es war halt, es gab wirklich so Momente in einer Schule, war wirklich der Moment, dass ich vorne an der Klasse stand. Ich kenne diese typischen aus dem Film, ne? Dann steht der neue Mitschüler, halt da. Und dann sagt halt einfach die Lehrerin halt einfach, das ist Steven und Steven hat eine Behinderung und wenn Steven Hilfe braucht, hilft Steven.
Hilft Steven.
Ja, Steven. So, ne? Und das war dann so dieser Moment. Auf der einen Seite gut gemeint, auf der anderen Seite vielen Dank dafür.
Genau.
Und schlimmer ist es tatsächlich halt, das war also auch schon immer für mich eine Ambivalenz, die auch wirklich dazu führte, dass ich halt einfach psychische Probleme bekommen habe, weil immer dieses Ausloten, was erwartet diese die Person, also was, wie liest die mich und was kann ich damit halt einfach, also wie kann ich damit umgehen?
Mhm.
Und problematisch wurde es tatsächlich dann in diese Pubertätsjahren, wo es dann halt einfach, also ich weiß nicht, wie es bei dir hat, aber bei mir war es da, ist es zu körperlichen Übergriffen gekommen, dann halt dann einfach die, ja gut, 1990 waren schon die Baseballschlägerjahre, aber das hat dann bei uns in der Kleinstadt immer so, ist das dann so rübergeschwappt, dann wurde es wirklich sehr ungemütlich. Also ja, da war dann in der Schule auch wirklich, da habe ich wirklich gemerkt, da werde ich dann wirklich gerade von den Jungen ausgegrenzt, und weil du ja nach Schülerinnen hatte, ich habe halt einfach so eine Klassiker bekommen, wie halt einfach so, naja, ich möchte mit dir nicht zusammen sein, weil ich habe halt Angst, dass unser Kind das irgendwann mal bekommt. Das sind halt einfach Sprüche und Mantren, die halt einfach so, also dieser Glaubenssätze, die sich immer festsetzen, wo du halt auch noch einfach als erwachsene Person denkst du,
Aber das ist so klar gesagt worden auch.
Ja, das war klar gesagt.
Das finde ich nämlich interessant.
Weil war das bei dir nicht?
Nee, also das ist frage ich. Also zum einen jetzt so gewalttätig gegenübergefällt, das war jetzt an meiner Schule nicht so, das war ja nur mitten in West-Berlin. Und wenn ich es jetzt mal, kann ich ja vielleicht auch mal sagen, also nach der Sonderschule, ich habe 10. Jahr, habe dann meinen Realschulabschluss, wie ist das damals noch für die Älteren unter uns? Ich hatte das Glück, dass ich an meiner Sonderschule viele Lehrer hatte, die auch aus dem Ausland kamen, die einen anderen Impuls hatten und die schon geguckt haben, wenn sie gesehen haben, da ist ein Potenzial da, dass die Leute weiterkommen und nicht in irgendeinem Berufsbildungswerk landen oder eben gar in der Werkstatt. Und das Glück hatte ich auch. Meine Mutter war auch diejenige, die gesagt hat, wenn du nicht in ein Internat willst, musst du auch nicht. Und so kam es dann tatsächlich dazu, dass ich als einer der Ersten in Berlin an einem Regelgymnasium war, obwohl das auch eigentlich rechtlich damals noch gar nicht ging.
Meinst du, da gab es damals schon so rechtliche Kreativität, ja, die ich heute tatsächlich an vielen Stellen vermisse?
Also da würde ich auch gerne mal in meine alten Akten gucken, was da hinter den Kulissen eigentlich gelaufen ist, wie schwer das war, weil es gab damals gerade in Berlin auch eine sehr strenge, eine sehr legendäre Schulsenatorin, Hanna Granata-Lorem, wie wir sie nannten. Und es gab damals eine große Kontroverse später um ein Kind tatsächlich mit Down-Syndrom, was auch an eine Oberschule sollte und wo richtig dann auch Propaganda gemacht wurde, geistig behindert, denke ja nicht ans Gymnasium. Und das war eben bei mir, ich war jetzt nicht geistig behindert, aber da war das nicht so. Es war ein Wagnis, auf das sich alle eingelassen haben, auch die Schule. Und ich habe das vorhin im Vorgespräch gesagt, die Lehrerin, die mich dann so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hat an dem Gymnasium, die war lesbisch, was ich damals gar nicht wusste, aber. Und du warst ja damals schon so, dass man damit auch noch nicht so hausieren gegangen ist. Also die lebte ganz bürgerlich in einer Beziehung mit einem Mann, aber sie war lesbisch. Und hatte, glaube ich, auch dadurch die Sensibilität, was Ausgrenzung bedeutet. Und die hat sich dann mit mir, als sie so merkte, ich hatte Anlaufschwierigkeiten in der Schule, hatte sich mit mir in der Kneipe getroffen und hat gesagt, pass auf, du hast keine Chance, nutze sie. Und wenn du das machst, helfe ich dir auch. Und du wirst da negative Erfahrungen machen, auch mit Schülern, auch mit SchülerInnen. Aber sei wie du bist, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Und dann hatte ich noch das Glück, dass an unserer Schule auch ein behinderter Referendar war. Und das war so ein bisschen, also ich war da, glaube ich, um mal so mit Star Wars zu sprechen, sein Padawan oder er war meiner. Und das hat unheimlich geholfen. Und dadurch bekam ich dann langsam auch, bin ja nur doch auch ab und an mal ein recht humorvoller Mensch. Das hat dann geholfen, bei vielen das Eis zu brechen. Aber wenn es um Beziehungen geht, um Sexualität, da war ich dann doch nur der gute Freund. Das ist so eine Erfahrung,
ja,
die ich so auch von Schwulen kenne.
Ja.
Ja, die sind so, mit denen kann man ja total super reden und so. Aber wenn es so, gut, für Schwulen, aber wenn es dann so um körperliche Nähe ging, ja, da wurde dann, also mir haben die Leute nicht so klar gesagt, ich will kein Kind von dir, weil das ist dann genau das nicht. Ja, aber ich war der gute Freund und alles andere konnten sich nicht vorstellen. Und einer, und eigentlich ist das unverschämt, vielleicht, aber ich fand es damals ehrlich, ich glaube, es war auch ehrlich gemeint, die hat gesagt, dann geh dafür bezahlt. Und das sage ich jetzt hier auch mal, ganz ungeschützt, das habe ich damals auch gemacht. Ich oute mich hier jetzt auch als Freier. Da kommen wir später, wenn es um Matthias Vanagli heute Abend geht, darauf zurück. Ja. Ich habe tatsächlich meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht auf dem Kurfürstendamm. Und das hat meine Mutter auch, ich will jetzt nicht sagen promoted, aber die hat mich da auch, als ich nach dem ersten Mal abends nach Hause kam, hat die mich nicht ausgemeckert oder nur im Moralprint. Die hat sich mit mir hingesetzt und wollte einfach nur kurz wissen, wie es war. Ja. Und das finde ich so toll. Ja, also überhaupt, dass meine Mutter ihr Kind nachts mit dem Rollstuhl auf dem Kudamm lässt, wäre bei meinen Mitschülern undenkbar gewesen.
Wie gesagt, die unterschiedlichen Generationen von behinderten Menschen, wenn es dann in Intimität und Liebe geht, auch in der DDR, dann wird es auch spürbar.
Ja.
Wie gesagt, ich glaube, es ist ein sehr viel, ein großer Deckel halt einfach da, auch in der also sowieso in der Bevölkerung und auch nach wie vor. Mhm. Das ist das, was wir gerade zum Beispiel ja auch merken, wenn ihr euch allein schon hier auf der Tagung, aber auch halt einfach in den unterschiedlichen Bundesländern das Wording anseht. Also etwas, was in Sachsen zum Beispiel sehr verbreitet ist, das Wort Handicap. Da wird nicht von Behinderung geredet, sondern beim Handicap. Und es wird wirklich aufgestoßen, wenn ich sage, nee, ich definiere mich als behinderte Person. Mhm. Und ich dann immer, also auch in meiner Familie oftmals das Wort Handicap benutzt wurde. Ich sage, nee, das geht gar nicht. Also das passt auch gerade schon mit der Handbehinderung gerade halt einfach so nicht. Und da wird so viel gedeckelt von der Sprache tatsächlich halt einfach bis hin zu diesem Moment halt einfach, dass man das irgendwie gesellschaftlich irgendwie benennen kann.
Leute, versteht immer nicht, wenn ich sage, ich bin einmal nach wenn ich fertig bin, arbeite ich an meinem Handicap.
Aber das ist ja auch ein Punkt, also wir haben uns in der Schule schon damit auseinandergesetzt und da hatten wir das letzte Mal, als ich so ein Live in Menschen mit Behinderung gemacht habe. Genau, ich hatte früher einen Verein, der hieß Leipzig spricht und da ging es um so Diskussionen mit Menschen, die sonst nicht miteinander reden. Und da hatten wir auch eine Sexarbeiterin da und sie hat dann nochmal erzählt, also ne, weil wir haben ja in der Linken auch immer diesen Diskurs, ja, das ist halt Ausbeutung von Menschen, Prostitution, Sexarbeit, schwedisches Modell, ne, das Ganze, ich möchte das jetzt überhaupt nicht werten, ne, was da drumherum passiert, sondern einfach nur dieser Punkt, wo ich damals schon dachte, aber in diesem feministischen Diskurs, und der soll ja trotzdem immer intersektional angelegt sein, denken wir überhaupt nicht mit, dass wenn wir jede Form von Sexarbeit zum Beispiel verbieten, dass ja auch so, die heißen ja für Menschen mit Behinderung heute SexualbegleiterInnen, die kriegen ja auch Sexualassistentinnen, genau. Und das haben wir, da dachte ich mir wieder, wir denken schon wieder nicht intersektional, sondern nur aus dieser einen Perspektive heraus, zumindest in dem Diskurs, den wir damals geführt haben, so. Aber warte, und ich finde halt so dieses, das ist ja eine Art und Weise, ne, sich mit der Thematik zu befassen, die ja trotzdem nochmal anders mit Scham belegt ist, weil es ja dann auch noch um diesen Sexarbeiter- oder Prostitutionsdiskurs mit reingeht, der aber auch wieder komplett ausgeblendet wird. Ne? Und das, ich glaube, da denken auch viele Leute gar nicht dran, was macht das mit der eigenen Körperlichkeit, wenn man, ne, wenn man abgelehnt wird oder Leute sagen, ich würde ja gern aber. Ne? Also wie geht man dann auf Menschen eigentlich noch zu? Weil ich bin ein schwuler Mann, ich habe so schon Bindungsprobleme, wenn ich einfach nur Grindr ausmache. Aber wie macht man das, wenn man dann immer die Angst haben muss, dass es nicht nur dieses allgemeine, oberflächliche, entspricht nicht diesem heteronormativen Cis-Mann-Sixpack-Dude so, und dann wirst du abgelehnt, sondern dann noch anders. Wie geht man damit um? Wie habt ihr das geschafft? Weil ich habe das Gefühl, ich zerbreche manchmal dran. Wie geht der damit um?
Boah, war so eine krasse Frage gerade auch in dieser Zeit. Ich finde das nochmal interessant, weil du ja auch weil die Frage ja irgendwann ist, okay, was ist eigentlich also Behinderung in der Linken und was sind gerade diese Themenfelder? Und das ist natürlich gerade das Thema, was du gerade schon gesagt hast, Assistenz und Sexualbegleitung. Ich muss dazu sagen, als non-binäre Person in der Geschichte dieser Debatte misse ich tatsächlich weiblich gelesen oder weiblich sozialisierte Personen, die stärker zu dem Thema auch sprechen. Es gibt ein paar KünstlerInnen, oder auch non-binäre Künstler oder transbehinderte Künstler, die dazu sprechen. Aber in Deutschland ist es relativ wenig. Das ist ein sehr männlich geprägter Debatte, was dazu auch führt, das relativ einfach auch zu sagen ist, so, okay, da reden wieder Männer.
Ja, das Patriarchat schlägt wieder zu, ne?
Aber gleichzeitig natürlich auch mega spannend, weil allein schon halt einfach, wann wird wem Also Menschen mit Behinderung sind oftmals auch als geschlechtlos, als also agender halt einfach, einfach oder als potenzielle SexualpartnerInnen halt einfach wahrgenommen zu werden. Und da auf einmal dreht es sich und dann ist es so ganz klar, ah, der behinderte Mann, wie gesagt, du hast ja gesagt, wir werden mit Matthias nachher nochmal reden, dann geht das auf einmal. Und ich glaube, das ist das, was ich meine, da fehlt einfach tatsächlich halt einfach die Debatte, warum spricht keine behinderte Frau darüber?
Zum Beispiel.
Zu deiner Frage.
Also dann müsst ihr natürlich auch nichts mehr antworten, wenn es zu close.
Nee, aber halt immer, du, das ist natürlich, also ich meine, ich muss mal ganz kurz sagen, ich habe da ein ganz großes Privileg, ich kann das kaschieren.
Zum Beispiel.
Aber gleichwohl halt einfach sowas, also.
Aber ja nur bis zu einem gewissen Punkt.
Und das macht natürlich halt einfach macht ein unglaubliches Stigma-Management einfach mit mir. Das ist wirklich halt einfach dann, ab wann. Also es ist wirklich so, also das ist das, warum ich oftmals wirklich sehr erschöpft bin, auch seelisch erschöpft bin, weil ich einfach die Frage ist, okay, ab wann muss ich jetzt winken? Ab wann muss ich die Hand reinstecken? Und wann muss ich das tun, damit mich irgendeine Person halt einfach so tatsächlich liest oder nicht? Und wenn es dann halt einfach auch noch mit Sexualität hat, anhängt, ist es dann natürlich noch wirklich, also es gab auch schon Menschen, die halt einfach gesagt haben, in der Intimität meinten so, ich habe es erst gemerkt und war es mir schwierig, das anzusprechen.
Ich habe das eigentlich nur aus folgendem Grund eingeschlagen. Weil genau wegen dieses Tabus, also ich will das um zwei Punkte machen. Die Behindertenbewegung, jedenfalls die Westdeutsche, die hat selber auch um das Thema Sexualität zum Beispiel einen ganz großen Bogen gemacht. Auf die Kumpel von, die haben das von einer anderen Perspektive, die haben das vor dem Hintergrund, wird mir eine Mutterrolle zugestanden, wird mir Kinder haben zugestanden, aber so Sexualität als solches, Lust und so weiter. Das ist ein Thema, das haben in der Gruppe gewählt. Da hat ein Mann, das ist eine Parallele zu Matthias Benaldi, der das dann in seinem Roman sehr stark verarbeitet hat, das Thema. Gab es in Westdeutschland so eine Art Pendant von jemandem, der das auch aus Sicht eines behinderten Mannes beschrieben hat mit einem Buch. Jürgen Grobrecht heißt, denn du kannst mir nicht in die Augen sehen, hieß das Buch. Das kam so auch im Kuppeljahr raus, aber das war ganz wenig. Ja, ansonsten haben wir uns politisch ab, oder haben sie sich politisch abgearbeitet, wie auch später, das Thema Sexualität tauchte da nicht vor. Das ist die politische und die persönliche Variante. Die Frage finde ich auch sehr interessant und sehr gut. Wie bleibt man offen? Das ist jetzt bei mir wieder so eine Charakterfrage. Ja, man muss einfach dranbleiben. Also ich kann mich ja nicht zurückziehen und jetzt in die Schmoll. Ich will niemanden verurteilen, der daran auch zerbricht oder da anderen Konflikt hat. Aber ich für meinen Teil war dann wirklich eher so eine Kämpfernatur, ja, und habe dann eben immer versucht, mit Charme und Witz auch dran zu bleiben an den Leuten und sie darüber dann auch für Themen zu sensibilisieren, auch meine Mitschüler, und hat es dann eher so versucht, ja.
Was aber auch ein krasser Ableismus eigentlich ist, ne? Also ein verinnerlicher Ableismus zu sagen, ich gehe in diese Rolle, dass ich halt einfach immer wieder halt in die Vorleistung gehe und immer wieder.
Klar.
Naja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch für viele, also auf dicke Menschen zum Beispiel oder fette Menschen zu sagen, ich nutze Humor und Charisma sozusagen, um das, ne, das ist ja eigentlich eine Ausweichbewegung.
Ich hätte ja auch, so, ne? ich hätte ja auch so ein Programm, das ist richtig, aber man hätte ja auch so ein Programm packen können wie Franz Christoph, ne, der sich am Ende aber mit allen überworfen hatte und einsam gestorben ist und kaum einer weiß, wo er liebt und mal so als Kontrast, aber das ist richtig. Ich will das auch gar nicht als den Königsweg beschreiben, ja.
Aber was ist bloß dann wichtig weil du es ja gerade auch mit der Intersektionalität oder mit der Multiperspektive beschreibst, dass das natürlich eine sehr bequeme für die Mehrheitsgesellschaft, also sehr, mittlerweile ja auch schon eine sehr erwartbare, also.
Ich bin angepasst an Gruppe und die Leute aus der Gruppebewegung, also viele, gerade die Protagonisten, das sind alles ja viele heute arrivierte Leute. Das ist eine Parallele zu anderen Linken, ne? Die haben den Gang durch die Institution. Wir sind einfach angepasste Gruppe. Das ist so.
Ja, aber ich glaube, das ist auch, also da auch wieder so eine Parallele zu anderen Gruppen. Ja. Wir haben ja als junge Ossis of Color auch diesen Fight mit der älteren Generation, dass sie immer so unserer Meinung so ein bisschen zu nett sind zu den Verwaltungen und so. Und ja, nee, wir dürfen das eigentlich nicht durchgehen lassen und diese Begriffe müssen wir jetzt mal streichen und so. Ich habe aber gemerkt, dass es eigentlich richtig gut ist, dass die Älteren halt eine andere Rolle in diesem Kampf einnehmen. Ne? Die sind halt eher die verhandeln, die gucken, dass die Gelder da sind. Und wir sind eher die, die Themen voranbringen, die auf die Straße gehen und dann ein bisschen reinboxen und einen Schritt weiter machen. So. Ich habe immer das Gefühl, so Awareness-Prozess, das ist so ein bisschen wie diese fünf Phasen der Trauer. Und wenn du jung bist, dann bist du so in der Wutphase. Ja. Kannst du auch gar nicht dahinter zurück. Und deswegen schaue ich mir bei Menschen, wie sie, ne, auch wie sie agieren in ihrem Aktivismus. Wo kommen sie her? Sind das Menschen, die gewohnt sind zu kämpfen? Ne, sind das Menschen, die wenig Unterstützung hatten und immer so EinzelkämpferInnen waren? Dann braucht man auch sich nicht wundern, dass sie lauter sind, dass sie vielleicht Redeanteile nicht so gut beherrschen, weil sie immer die einzigen waren in gewissen weißen Dominanzräumen oder so. Und dann guckt man mal bewusst hinher. Man kann trotzdem die Person kritisieren und der sagen, hey, guck mal, vielleicht kannst du dich an der Stelle ein bisschen zurücknehmen. Aber wir sehen, woher das kommt. Und das fehlt mir ganz oft, diese Solidarität.
Ich habe eine andere spannende Frage gerade, also ich habe eine Frage, die sich auflegt bei dem, wie du es gerade spiegelt hast, deiner Community oder was der
Community ist. Ich habe viele Marginalisierung gesammelt.
Ja, also aus der People of Color Community. Martin, wenn du hast Martina vorhin gerade so vorgestellt, auch als Chronist, hast du das Gefühl, dass es diesen Generations, diese Brücken der unterschiedlichen Generationen, die Verbindung der behinderten Rechtsaktivistinnen zu den jüngeren Generationen gibt.
Also es hat jetzt ja gerade, da konnte ich dann leider noch nicht hingehen, hat ja gerade so eine Mitmachtagung in Kassel gegeben, letzten Samstag, wo genau die Alten, also die es noch gibt und die Jungen aufeinander getroffen sind, und sich auch überlegt haben, wo haben wir unsere Unterschiede, was können wir gemeinsam machen. Wo sich übrigens auch, was ich sehr richtig finde, eine neue Initiative gegründet hat, nämlich Krüppel gegen Rechts.
Toll.
Das sollte man im Auge behalten und unterstützen.
Ja.
Ist bitter nötig. Ich glaube, dass die Verbindung da, das war eigentlich auch wichtig, ist, diese Verbindung zu schaffen und diese unterschiedlichen Erfahrungen, Erlebnisse. Das war auch ja mein Punkt. Also einer der Punkte, wo ich überhaupt, bin ja jetzt kein ausgebildeter Historiker, bei Covid nennen die mich immer Hobbyhistoriker. Stimmt ja auch ein bisschen, weil ich bin Anwalt und da kämpfe ich ja auch für Menschen mit Behinderungen. Ja, das klingt jetzt so idealistisch, aber das tue ich. Und in vielen Fällen manchmal auch, ohne dass es jetzt Geld abwirft, darf ich auch nicht sagen, aber das ist mir dann einfach auch wichtig, dann wird man halt eine Mischkalkulation finden, aber ich finde dieses Zusammenführen, und mir war aber vor allem wichtig, die Leute, vielleicht auch die weniger bekannten Namen, denen auch zu helfen, dass sie nicht vergessen werden. Das ist mir ganz wichtig, also eben Leute wie Matthias Vernaldi und ich könnte noch andere Namen nennen, die vielleicht auch nicht so bekannt sind.
Mach mal, weil wir vielleicht googeln dann mal ein paar ZuhörerInnen.
Es gibt zum Beispiel einen, der auch bei den 81er-Protesten dabei war, das war Michael Gab. Das war jemand, der mich sehr geprägt hat. Der war auch West-Berlin, der war Architekt, ganz selten auch. Und der war der erste Behinderte oder Abgeordnete im Abgeordnetenhaus mit einer sichtbaren Behinderung, der im Rollstuhl saß, für die damals alternative Liste, also der West-Berliner Ableger der Grünen. Und von der hat mich sehr stark geprägt in seiner Herangehensweise. Franz Christoph habe ich persönlich so gar nicht erlebt. Der war nun ein sehr rambodistischer, der hat sich mit allem und jedem angelegt. Aber der hatte eben auch dieses, es gab ja in der Kuppelbewegung damals auch eine große Diskussion. Und das kennt man vielleicht auch aus anderen Gruppen. Verbünden wir uns eigentlich mit den Nichtbehinderten? Da ist das der Fall, weil das sind ja eigentlich die, die uns ausgrenzen. Und die müssen wir überhaupt erstmal bekämpfen oder da, um dann, und das war ja so die Herangehensweise von Franz Christoph. Da gab es eben andere, dazu gehört denen auch Michael Enger, die gesagt haben, nee, also da verlieren wir uns. Und es gibt ja auch bei den Nichtbehinderten eine Menge Leute, die aus aller Gründe marginalisiert sind und mit denen müssen wir uns verbünden. Und die sind ja jetzt auch nicht alle nur irgendwie die Arschlöcher, die uns ausgrenzen. Die Linie hat sich dann doch auch eher durchgesetzt.
Aus dem, du hast schon angesetzt, du wolltest es sagen.
Na, ich fand es gerade so ganz spannend. Erstmal danke für deine Einschätzung dafür. Weil mit der nicht, also weniger sichtbaren Behinderung und wie gesagt auch nochmal diesen trotzdem spannenden Moment, also was hat den spannenden, das würde ich glaube ich anders so nicht sagen, aber also spannend ist im Vollverschritt, aber natürlich mit diesem Moment, da einige der wenigen in meiner Generation zu sein, also gerade Behinderten und KünstlerInnen, die halt wirklich in der Behinderteneinrichtung halt einfach dann erstmal, also ich sag's mal, durch die Behinderungseinrichtung, durch dieses Berufsbildungswerk durch mussten, ich das und irgendwie so dazwischen, zwischen diesen Positionen auch manchmal stehe und oftmals halt einfach wirklich halt einfach dann einfach, also wenn es hart auf hart kommt in der Diskussion, ich das Gefühl habe, ich muss halt einfach mal kurz die Klappe halten, weil ich bin halt privilegiert. Und ein bisschen merke auch sehr besetzt. Das ist sehr, 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 sehr verinnerlich der Ableismus, ne? Aber was du halt gerade sagst, ich merke halt einfach, dass ich eine andere Sicht auch nochmal wahrnehme auf diese unterschiedlichen Bewegungen.
Wollen wir den Begriff mal kurz erklären für die Hörer?
Was, Ableismus? Ich habe echt keinen Bock drauf. Das ist ein Begriff, den es da so lange schon gibt. Also, sorry, wenn ich jetzt sage, aber ich, das ist so ein bisschen.
Ich mache da eine Erfahrung. Also, ja. Das hängt ja jetzt auch eine Wertung hinter. Ja, aber, also finde ich, und die ist ja auch legitim, aber
ja.
Ich merke, dass ich bilde ja auch Studierende aus, ja. Oder Reha-Pädagogen ist.
Oha.
Und ja, genau. Und ich finde, dass man den Begriff gar nicht häufig genug auch promoten kann, weil er sehr viel klarer das, was eigentlich in unserer Gesellschaft jedenfalls in Bezug auf Menschen mit Behinderungen stattfindet, von Gesetzgebung, aber auch vom Diskurs, sehr viel klarer die Verhältnisse beschreibt als der Begriff der Inklusion, der alles so zukleistert und den man mittlerweile als so ein Label benutzt, inklusives Kegel oder so, ja, wo ich ein bisschen frage, was ist denn das? Ist da ja jeder zweite Kegel hat ein Down-Syndrom oder? Und der Begriff des Ableismus, der sagt, ich beurteile nach Fähigkeiten.
Markus, damit ich jetzt noch vielleicht gewissen kriege, dass ich arrogant bin und halt einmal sage, nein. Weil es ist halt einmal so der Klassiker, halt einfach, wenn du den Begriff sagst und sagt jemand, okay, erklär doch mal, und das ist halt einfach teilweise, habe ich immer so das Gefühl, wenn ich als Künstlerin auf der Bühne stehe, bin nur dafür, dass ich jetzt das sage und dann darf ich vergehen. So, aber natürlich geht es, was du sagst, es geht um Fähigkeiten, darum, dass Menschen auf eine gewisse Art und Weise aufgrund von Körper oder halt geistiger Fähigkeit, ich finde allein schon da ist eine Ableismus, ist dieses, also fähig. Kaltismus könnte es vielleicht sogar übersetzen, dass Menschen halt einfach aufgrund von diesen vermeintlichen körperlichen Merkmalen halt einfach ab oder aufgewertet werden, einfach bewertet werden und ihnen dann damit die Teilarbeit verarbeitet. Und das Wichtige dabei ist, aber darum ist es so wichtig, dass, warum ich jetzt als künstlerische, aber auch politische Arbeit dann so wichtig finde, anti-ibelistisch zu sein oder das einfach so mache, ist, weil es einfach der Kern einfach, der betrifft, es geht um Arbeit, es geht um Erwerbsfähigkeit. Es geht darum, was Menschen halt einfach zugeschrieben wird, was sie leisten. Und wenn du das nicht leisten kannst, hast du allein dieser Behindertengrad, der macht auf, wie viel dir angenommen wird, du halt leisten kannst, also Arbeitsleistung leisten kannst.
Die sind nutzbar nur für die Gesellschaft.
Genau. Und dementsprechend wird ja aber halt auch die soziale Teilhabe halt einfach spürbar.
Und das sieht sich, deshalb will ich das wirklich unterstreichen. Ja. Ja, und deshalb finde ich das immer wichtig, den Begriff zu promoten, so nenne ich es jetzt mal. Weil die gesamte Gesetzgebung bis heute, trotz Bundesteilhabegesetz und so, die ist ganz stark nach wie vor ableistisch geprägt, weil es geht um Verwertbarkeit. Es geht um die Verwertbarkeit, haben wir ja vorhin gehört. Und das ist nach wie vor so. Und das kann man noch so häufig inklusiv irgendwie zukleistern.
Genau, und da wollte ich ganz kurz einhaken. Also dein Blick jetzt gerade auf die Behindertenrechtsbewegung und ja mittlerweile auch Community. Das ist ja sehr diverser geworden. Ja. Ist natürlich, also ich glaube halt einfach, also für mich, weil ich ja sage, ich forsche zu Disability Culture innerhalb der Behindertenkultur innerhalb der DDR oder aber auch in Westdeutschland und da so große Brüche einfach auch drin sind, weil es einfach viele, also erstmal halt einfach der Ableismus von außen kommt, der sagt, ihr habt eine Kultur.
Nee.
Also die Apfelvorspucken mit, es gibt eine Kultur, es gibt Erfahrungen, die alle kollektiv sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch innerhalb dieser Szene unterschiedliche politische Anliegen sind. Und
klar.
Also ganz viel dieses, was man auch aus anderen sozialen Gruppen kennt, dieses Disability, also nach Gender Mainstreaming, Disability mit Mainstreaming, wo es darum geht, halt einfach schon was, also, ja, irgendwie so viele, sehr viele Aktivistinnen.
Wir müssen das jetzt mal kurz wieder ordnen, weil die Zeit, und bei dem sieht man das ja auch so ein bisschen, das ist genauso wie bei den Menschen mit Migrationsgeschichte, ne? People of Color, nicht People of Color, das sind unterschiedliche Kulturen. Genauso wie antimuslimischer Rassismus und antiasiatischer Rassismus. Ja, wir haben es gibt eine gewisse ähnliche Erfahrungswelt, aber jede Gruppe hat auch nochmal spezielle Bedürfnisse sozusagen. Und deswegen sagt man ja auch ganz oft, dass, also ich als Diversity Manager arbeite bedürfnisorientiert. Ich gucke, wo die Menschen sind, hole sie genau da ab und dann gehen wir weiter. Und das ist dann manchmal, dass ich halt nicht sage, ey, ich komme nicht in den Raum voller Cis-Männer und fange dann erstmal an, meine Queer-Flag reinzulegen zum Beispiel, sondern arbeite erstmal feministisch mit denen, ohne ihnen zu sagen, dass es feministisches Arbeiten sind. Und wenn die sich da wohlfühlen, dann ist so, jetzt habt ihr feministisch gearbeitet. Und dann sind sie nämlich schon ein bisschen geschockt und sind so ein bisschen mit drin. Und ich wünsche mir das so ein bisschen. Aber ich möchte nochmal zurück auf die Baseballschläger, ja, und deine, weil ihr wart ja auch bei Schule nochmal. Und du hast ja gesagt, du hast so körperliche Angriffe eigentlich nicht so wirklich erlebt. Ich habe in einem anderen Podcast bei dir gehört, dass ja auch diese verinnerlichte Ableismen du auch ganz stark in der Schule gemerkt hast, weil so diese Kategorisierung eigentlich nicht so gut funktioniert hat für das Ausbildungsinternat, auf dem du warst.
Ah, okay, jetzt fragst du danach. Ja, da willst du also fragst nach dem Baseballschläger jagen, weil da geht es gerade darum, da meine ich tatsächlich heranwachsende Neonazis innerhalb Ostdeutschlands, also in Magdeburg, also in der Gegend von Magdeburg. Ja. Wie gesagt, das sind, da hatte ich nicht, ich habe da die Erfahrung gemacht, aber die Erfahrungen halt einfach, dies, was du, wo du drauf jetzt anspielst, ist auf diese künstlerische Arbeit, diesem Audio-Walk in dieser Behinderteneinrichtung im Westdeutschland.
Ja.
Und das war ja, also vielleicht um das kurz, ich versuche mich kurz zu halten, aber der Moment ist halt, wie gesagt, ich bin auch, also bei mir waren es immer Regelschulen. Es war dann auch die Realschule. Weil eigentlich ging es, also ne, auch in meinem Umfeld, ostdeutschen Umfeld, geht es darum, in Arbeit zu kommen. Arbeit ist der identitätsstiftende Moment.
Mhm.
Und dann war aber klar, also Anfang der 2000er gab es in der Schröder-Ära, gab es diesen Moment halt einfach, dass nicht genug Lehrstellen da waren. Und deswegen, als das Arbeitsamt dann einfach kam, davon ausgegangen wurde, ich kriege halt keine Lehrstelle und ich werde nicht auf dem ersten, also mit dieser Behinderung werde ich nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt bestehen. Und deswegen haben sie mich in dieses Behinderten, also in diese Berufsbildungslehre für Menschen mit Behinderung halt einfach gesteckt. Es war dann meine erste Westerfahrung innerhalb eines ehemaligen Krankenhauses. Und dadurch, dass es so ein Ausbildungsmangel war, da haben sie unterschiedliche Menschen angebracht. Also da waren halt organisierte Neonazis, die halt eine Rhodomitis haben. Innerhalb dieser ganzen Menschen, die dann auch noch unterschiedliche andere Rivalitätsmomente haben.
Also war das eigentlich gar nicht für Menschen mit Behinderung? Aber es wurde so gelabelt oder, also das verstehe ich gerade nicht. Wie können wir denn alle da rein?
Zum Anfang meiner Recherche habe ich tatsächlich halt einfach einen Künstler, weil ich habe erst Künstler und Künstlerinnen halt einfach interviewt, der mich mal gesagt, kenne ich doch noch aus dem Heim und aus dem Internat. Und dann habe ich ihn halt einfach gefragt und meinte so, sag mal hier, du bist doch auch behindert. Und nee, ich war nie behindert. Die haben einfach nur, ich habe halt einfach Probleme, ich wollte eine Bäckerausbildung machen und habe auf einmal halt einfach dann gemerkt, dass ich da allergisch gegen das Mehl war, haben sie mich da halt einfach reingepackt. Und das zeigt halt, also das, warum ich das so, warum das zeigt halt einfach, wie schnell politisch Behinderung auch gebraucht werden kann, um zu sagen, oder missbraucht werden kann.
Ableismus.
Genau. So, und dann zu sagen, okay, jetzt könnt ihr da rein.
Ja, also, weil ich fand es ja nur krass in diesem anderen Podcast zu hören, dass, also du auch meintest, dadurch, dass halt nicht alle Menschen behindert waren oder auch unterschiedlich behindert waren, ist dann so ein Fight zwischen den Gruppen gab, die dort gab, die sich gegenseitig gemobbt haben und gegenseitig fertig gemacht haben. Ja. Und das ist ja irgendwie, wo ich mir denke, ja, das ist halt dieses System, das immer versucht, die Schwachen gegeneinander kämpfen zu lassen, sodass sie keine Zeit haben, nach oben zu gucken.
Genau, und das ist, wie gesagt, da habe ich so ganz viele unterschiedliche, also viele Westdeutsche, die dann angefangen, ich habe da angefangen zum Beispiel halt einfach Hochdeutsch zu reden. Weil ich einfach gemerkt habe, ich krieg halt einfach, wir hatten so Brot, dann irgendwann hatten wir Berufsschule mit den westdeutschen SchülerInnen, oder muss man nicht sagen, westdeutsche Schüler, waren in Ausbildungsmomenten halt so, und da habe ich halt einfach die ganze Reihe mal selber Mobbing erfahren, sobald ich den Mund aufgemacht habe, mein Dialekt halt einfach mal rausgekommen ist. Und gleichzeitig aber halt einfach auch diese Ostmentalität einfach, also beim zu spüren, also wie gesagt, dann waren halt einfach, weil wir gerade jetzt hier in Thüringen sitzen, thüringische Neonazis halt einmal, die einen Verkehrsunfall hatten und erst mit ihren eigenen Behinderungserfahrungen einfach aufarbeiten mussten und den Ableismus, aber dann halt einfach noch mit ihrer eigenen Doktrin halt einfach die Ideologie hat und man das ja eigentlich halt einfach unwertes Leben waren. Das war eine ganz interessante, also es war eine sehr, 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 also das, ich glaube, das war, da bin ich behindert geworden, also wenn man das einfach so sagt, weil da habe ich diese Erfahrung krass gemacht mit Skab.
Ich würde jetzt schon übergehen zu eigentlich unserer nächsten Kategorie Utopies Now. Was hat sich denn zum Positiven verändert? Also wo sagst du, okay, da geht's voran? Oder hat sich über die Zeit viel verändert? Wir hatten gerade oben die Diskussion, ja, war das jetzt eigentlich ein kurzer Zeitraum, in dem sich was verändert hat von 30 Jahren, wenn man sich andere Bewegungen anguckt? Oder ist das eigentlich ein langer Zeitraum? Es ist nicht so viel passiert. Du als Chroniker, Hobbychroniker, hast ja einen Überblick.
Also es hat sich natürlich was verändert. Man sieht sehr viel mehr Menschen mit Behinderung auf der Straße, also sichtbar. Es hat sich aber auch verändert, tatsächlich, dass auch die Behindertenbewegung selber diverser geworden ist. Es gibt ja also zum Beispiel so Stichwort Autismus. Ich mache sehr viel Schulrecht. Die Zahlen von SchülerInnen mit Autismus steigen rasant. Die Behindertenbewegung der 80er Jahre war eine sehr stark körper-nicht behinderungsbetonte.
Mhm.
Also das war so die Elite, ja, da kamen Menschen mit geistiger oder Lernschwierigkeiten, mit psychischen Erkrankungen, das war eine ganz eigene Bewegung, also die Antipsychiatriebewegung, Irrenoffensive und so. Da gab es kaum Berührungspunkte mit der Kuppelbewegung.
Diese Namen immer noch so, das weiß für jedes Mal so, okay, andere Zeit, andere Zeit, so. Ja, nee, bei verschiedenen, auch so diese also was, genau, da weißt du, okay.
Und das hat sich, das erlebe ich auch als was Positives. Also ich erlebe das so, dass es da...
Voll. Ich meine, ja. Gerade halt einfach an dem Moment, dass wir queer und behindert wieder, also das ist ja dieser Konzept, für das, genau, White Pride gibt, ihr behindert verrückt, die Mad Pride. Dann aber auch nochmal da vielleicht Shoutouts. Nein, das ist gute Sache. Aber halt einfach, das ist einfach den Begriff des Quips gerade gibt, der ja so ein bisschen angelehnt, also aus dem Amerikanischen kommt, aber aus den Kuppelbewegungen halt einfach kommt.
Muss aber erklären.
Quip ist tatsächlich wirklich der Moment, der aus dem, also kommt aus dem Staaten, der sagt halt, dass es Überschneidungen gibt zwischen queeren, unbehinderten Identitäten und dass es natürlich beides in beiden Spektren einfach gibt und beiden Communities gibt. Genau, da gab es einfach diese wunderbare Ausstellung vor ein paar Jahren.
Das Positive ist, dass die Bewegung breiter geworden ist. Das finde ich gut. Dass wir, das muss man da mal sagen, und das ist aber wiederum auch das Negative, ohne uns ist eben auch nichts los. Also diese Störung, nichts über uns ohne uns, aber ohne uns ist eben auch nichts los. Also von selber passiert nichts. Und ich bin der starken Auffassung, dass die Sichtweise von außen auf Behinderung, Politik, Verwaltung und so weiter, die ist mit Ausnahmen, auch Gerichte, die ist oftmals immer noch genauso wie in 50er, 60er, 70er Jahren. Das ist das Betrügliche.
Aber das finde ich voll interessant, was du gerade gesagt hast, weil ich habe nämlich auch danach eine Frage, was wünscht ihr euch eigentlich von der linken Bewegung? Weil für mich ist das auch immer dieser Punkt von, wenn schwarze Menschen sagen, ja, aber weiße Menschen sollen sich mit unseren Lebensperspektiven auseinandersetzen, sage ich, das ist super heuchlerisch. Weil wann hast du dich das letzte Mal mit der Perspektive von Menschen mit Behinderung auseinandergesetzt? Und dann sind sie meistens nämlich ganz still. Und dann sage ich, naja, aber wenn du das von anderen erwartest, dann musst du es auch selbst leben. Und ich glaube, das fehlt manchmal, dass wir für die Menschen mit Behinderung auch mitkämpfen, das intersektional mit betrachten. Ich habe aber das Gefühl, es fällt manchmal oder öfter eigentlich hinten mit runter. Oder wie siehst du das?
Ich wollte jetzt zum Wrap-up machen. Ich würde an dem, was du gerade mal gesagt hast, einfach anknüpfen. Genau, es ist diverser geworden. Was ich mir wünschen würde, und das treibt jetzt, das trifft tatsächlich halt dafür auf die Mehrheitsgesellschaft, aber auch auf die Linke zu, die Hinterfragung von Ableismen, von Ableismus innerhalb der eigenen politischen Haltung, innerhalb des Lebens. Das ist das, was du gerade, also was du ja schon angesprochen hast. Also solche Fragen wie, und ich möchte das wirklich neutral sagen, ohne dass ich eine Haltung dazu habe, weil ich, also, oder hier propagieren möchte, aber wie stehen wir zu Themen halt einfach der Sexualassistenz, Sexualbegleitung? Wie stehen wir zu diesen Themen, die gerade oben angerissen wurden, aber bewusst auch wieder umgangen wurden, wie Pränataldiagnostik?
Ja, genau.
Wie stehen wir zu Themen wie assistierter Suizid oder Sterbehilfe? Das sind alles Themen, die in der Linken seit Jahrzehnten jede Generation der Behindertenrechtsbewegung hat einfach kritisiert, dass jedes Mal immer bewusst ausgeblendet.
Genau.
Oder halt einfach tatsächlich halt einfach wirklich halt bis hin einfach dann solche kruden Momente kommt, dass man gegeneinander sich ausspielt. Und ich glaube, das ist halt so wichtig, dass man das endlich angeht und tatsächlich halt auch mit Menschen mit Behinderung. Also.
Ich muss das mal so hart sagen. Also wenn man überhaupt mit diesen Kategorien arbeiten will, kann man auch mal hinterfragen. Also links sind die Guten, rechts sind die Bösen. Aber
das würde ich gar nicht sagen. Das sind einfach nur politische Kategorien.
Ja, klar.
Es geht eigentlich immer um extrem oder nicht. Also rechtsextrem ist was anderes als rechts. Du kannst legitim rechts sein und das ist auch okay. Bei rechtsextrem oder populistisch wird es ja.
Das ist der Problem. Ja. Und vor allen Dingen, ich benutze immer gerne den Begriff der Selbstgerechtigkeit. Da sehe ich, und das geht ein bisschen in die Richtung, das sehe ich auch bei vielen Linken, das sehe ich auch innerhalb der Behindertenbewegung. Also schwierig wird es immer dann, wenn die Leute selbstgerecht sind. Das heißt, wenn sie eben nicht bereit sind, über ihren Tellerrand hinauszuschauen, ganz sicherlich auch, wenn man von einer Linken reden will, hat die sicherlich, du hast es gerade beschrieben, auch noch Nachholbedarf. Ja. Und da bin ich mir auch ein bisschen mehr über den Tellerrand hinaus, ein bisschen mehr Awareness, sagt man heute. Ich glaube, wir kriegen heute keinen Preis für die Verwendung von leichter Sprache.
Ich danke euch wirklich sehr für dieses Gespräch. Das wollte ich gerade auch überleiten. Das sind sehr schöne letzte Worte für den Podcast. Ich danke für dieses tolle Interview mit den Erfahrungen. Und danke, dass ihr uns mitgenommen habt, auch in diese persönlichen Erfahrungen. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich Das war das erste Mal, dass ich eigentlich ein bisschen daneben sitzen konnte und ihr das Gespräch miteinander geführt habt. Das fand ich wunderschön. Das hat mich sehr mein Herz erfreut. Erzählt uns doch gerne auf Instagram, was ihr Neues gelernt habt im Echo der Woche. Dazu gibt's heute noch eine Story. Ach nee, am Sonntag. Am Sonntag gibt's die Story dazu, weil da kommt die Folge raus. Ihr könnt uns helfen, indem ihr uns positiv bewertet, folgt, teilt. Kritik könnt ihr an mauerecho@taz.de schicken. Nächste Woche rede ich mit Marie im Nachwende-Kindertalk wieder über Politik und Popkultur. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.